Und damit kommen wir zu den wichtigsten Aspekten der Kritik an ihm. Er war jemand, der in einer allzu unzulässigen Weise die Gesellschaften, die er untersucht hat, als statisch und in sich abgeschlossen dargestellt hat und findet bei ihm quer durch die Monographie und die Trobriander kaum Bezüge etwa zur weiteren Welt draußen, obwohl die Region schon seit längerem eingebunden war in das Kolonialsystem. Statisch und abgeschieden von der Außenwelt ist also seine Darstellung. Das, was man, der Begriff, mit dem man sowohl Malinowski wie Radcliffe Brown zusammenfasst, der Begriff des Funktionalismus, ist bei Malinowski kaum wirklich theoretisch elaboriert. Wenn man einen gemeinsamen Nenner für diese theoretische Grundorientierung der Social Anthropology in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens sucht, nämlich für den Funktionalismus, dann kann man sagen, sie orientiert sich vor allem darauf, den Zweck bestimmter sozialer Phänomene in der Gegenwart zu identifizieren. Und das ist ja nichts Verwerfliches. Aber bei Malinowski ermöglicht eher eine pragmatische und durchaus kritische Einstellung, weil halt immer vom Forscher zu fragen ist, wofür verhält sich das so und so? Cui bono? Bei Malinowski ist diese Frage nach dem Zweck aber immer extrem stark verbunden mit einer Frage nach menschlichen Grundbedürfnissen, die er quasi den Leuten unterstellt. Und da sind letztlich bei ihm biologische Grundbedürfnisse das Wichtigste. Das finde ich, ist eigentlich in keiner Weise so mehr haltbar. Und das ist auch einer der wichtigsten Gegensätze zum Radcliffe Brown, wie wir sehen werden. Und darüber hinaus ist gerade bei ihm diese funktionalistische Orientierung auch noch, wenn man nachliest in den Monographien, immer von der Vorstellung geprägt, dass die untersuchten Gesellschaften irgendwie ein homogenes Ganze sind, keine wirklichen inneren Widersprüche haben oder Widersprüche nach außen hin. Dieser vulgäre Funktionalismus oder stark biologisch geprägte Funktionalismus bei Malinowski führt also immer wieder dazu, dass die Dinge zu einfach und zu homogen auch dargestellt werden. Als gäbe es keine Konflikte zwischen Alten und Jungen auf Trobriand, als gäbe es keine Konflikte zwischen örtlicher Gesellschaft und britischen Kolonialwesen auf Trobriand und so weiter und so fort. Das ist alles immer sehr harmonisch und zweckorientiert und glatt. Von daher also eine wichtige Kritik an seinem Werk. Die übliche, die man im deutschsprachigen Raum immer wieder hört zu Malinowski, nämlich dass er ahistorisch gearbeitet habe, die stört mich zunächst einmal sowieso weniger, weil ich meine, dass das zur damaligen Zeit ein revolutionärer Fortschritt war, nicht alles und jedes durch die Geschichte zu erklären, sondern mal zu schauen, ob es nicht aus sich selbst heraus erklärt werden kann. Und zweitens muss man auch verstehen, dass Malinowski als nicht nationalistischer, sondern irgendwo auch Habsburg-loyaler Pole der Meinung war, dass die Geschichte eben sehr oft missbraucht wird für nationalistische Ideologien. Von daher auch seine Ablehnung einer allzu schnellen Einbindung vom Historischen in das Ethnologische. Lassen wir es dabei bewenden, aber vergessen wir eines nicht: sein zweites Buch, Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwestmelanesien, das bis heute auch das leserlichste sozusagen vom Reißerischen her geschrieben und verfasst ist, war von ihm selber ins Deutsche übersetzt. Er war wahnsinnig erfolgsorientiert und schreckte eben auch vor anzüglichen und durchaus dem damaligen exotischen, schwülen Fantasien über die wilden, kokettierenden Käuferschichten, schreckte vor solchen Kaufstrategien nicht zurück. Das war eben kein Problem. Und wenn man in die 30er Jahre schaut, nach Deutschland, 1933, waren die Nazis bereits an der Macht, dann sind da zwei Bücher, die absoluten Bestseller am Büchermarkt, die von Ethnologen kommen, und das ist eben Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwestmelanesien von Malinowski, eigenhändig ins Deutsche übertragen, und Die nackten Nager von Christopher Heimendorf, der damals noch bei uns am Institut hier in Wien Assistent war. Das heißt, die Ethnologie der damaligen Zeit, zumindest im deutschsprachigen Raum, hat schon sehr, sehr gezielt und aktiv mit einem arroganten und zum Teil lüsternen und zum Teil auch lüsternen kolonialen Duktus gespielt und kokettiert, um populär zu sein, hat eben die Fremden auch immer als Metapher für das Verbotene, für das, was bei uns leider verboten ist, herangezogen, und zugleich die Überheblichkeit der eigenen Zivilisation durchaus, wenn schon nicht aktiv bestärkt, dann jedenfalls unhinterfragt gelassen und indirekt bestärkt. Insofern kann man bei Malinowski zumindest von der Konsumentenseite her, von dem her, was er produziert hat und für welche Märkte er auch produziert hat, einfach nicht davon absehen, dass das in einem Kontext von Kolonialismus und von Rassismus entstanden ist und nie ganz seine Schlacken los wurde. Das sage ich mit dem didaktischen Hintergedanken, dass auch Sie finden mögen, wie ich, dass der Radcliffe Brown eigentlich der viel sympathischere ist. Aber ich kann und will es Ihnen nicht nehmen, dass Sie entweder beide für sterbenslangweilig finden oder das umgekehrt sehen, dass der Malinowski das nietzscheanische Genie ist und der Radcliffe Brown der langweilige Theoretiker. Also klar, das sind verschiedene Lesearten in jeder Etappe der Geschichte der Anthropologie möglich, und ich werde nicht müde zu betonen, im Prinzip biete ich Ihnen hier nur eine von mehreren möglichen an. Das ist kein Kanon, wie man die Autoren zu interpretieren hat, aber dass sie wichtig sind, um das kommt man nicht herum. Und erst wenn man das weiß, kann man sich über die jeweiligen Interpretationsakzente, glaube ich, auch dann auch besser unterhalten. Bei Radcliffe Brown ist eine Sache eben viel wesentlicher als bei Malinowski, und das ist die Theorie im Unterschied zur Methode. Bei der Theorie ist bei ihm ganz entscheidend die sogenannte Blattmetapher, die sich unter anderem auch in seinem Werk Structure and Function in Primitive Society, in einem der dort enthaltenen Aufsätze von 1952 findet, die aber schon viel früher von ihm entwickelt wurde und die auch den ausgeprägten Einfluss der Schriften von Emil Durkheim auf Radcliffe Brown mit zurückzuführen ist. Wir hatten ja dargelegt, dass sich der Durkheimsche Einfluss quasi aufteilt in einen innerhalb der frankophonen Anthropologie und in einen innerhalb der britischen Social Anthropology. Das ist über die Vermittlung von Radcliffe Brown passiert. Malinowski kümmert sich überhaupt nicht um die Theoretiker anderswo. Bei Radcliffe Brown ist es eben so, dass er gerade auch aufgrund seiner mäßigen Feldforschungsfreude von Anfang an sehr stark in der Theorie zu Hause ist. Obwohl man sagen muss, gar so schlecht war seine frühe Feldforschung auf den Andamanen nun auch wieder nicht. Und das, was er dort rund um eine bereits stark vom Zerfall bedrohte kleine Lokalgesellschaft herausgefunden hat, ist bis heute interessant, wichtig und lesenswert. Aber gegenüber den 3 Jahren eines Malinowski und der einheimischen Sprache, die der Malinowski lernte, stand Radcliffe Brown zunächst natürlich nicht so spektakulär da. Und für Radcliffe Brown war es auch nie ein Problem zu sagen, ich sehe das ein, dass Feldforschung wichtig ist, aber das war mir alles zu anstrengend und zu lange und ich möchte es eigentlich nur einmal in meinem Leben gemacht haben und nicht öfter. Wie es viele Kollegen heute ebenfalls sagen, ich selber nicht, aber ich akzeptiere das sehr wohl, wenn das andere von sich so sehen und darstellen. Die Blattmetapher geht einerseits zurück auf Durkheims Einfluss in der Theorie und andererseits auf Radcliffe Browns Vorbildung in der Naturwissenschaften. Er will eben sich überlegen, wie und auf welche Weise und mit welchen Konzepten man eine Gesellschaft untersucht. Gesellschaft ist, wie schon die Metapher andeutet, für ihn eher ein Ding als etwa ein komplexer Prozess, wie ich es lieber formulieren würde. Damit ist schon eine nicht besonders bewegliche, auch wenn Blätter wachsen und verfallen, eine nicht besonders bewegliche, sondern eher statische Dimension hier eingebaut. Gut. Und zugleich sind die Außenbeziehungen dieses Dings natürlich auch sehr beschränkt. Klar, es gibt Regen, es gibt Luft, es gibt Wasser, aber sie kommen doch nur über sehr wenige Kanäle. Trotzdem Außenbeziehungen zu größeren globalen Zusammenhängen sind hier mitgedacht in der Metapher. Wichtig ist nun, dass innerhalb dieses Dings Gesellschaft für Radcliffe Brown der Begriff von Struktur eben entscheidend ist. Das ist schon das, was das Ganze zusammenhält. Das ist auch das, was dem Ganzen äußere Gestalt und äußere Form gibt. Insofern ist Struktur, die eben in einem Blatt analog die Haupt- und Nebenadern des Blattes sind. Insofern ist Struktur auch gewichtet. Es ist wichtiger als manches andere am Blatt. Und da will der Radcliffe Brown ungefähr hin. Er sagt, wenn wir uns als Ethnologen oder Ethnografen in einer Feldforschungssituation befinden, dann ist es eben nicht gleich wichtig, ob sie am zweiten Nachmittag des Rituals rote oder grüne Federn tragen oder etwas anderes. Man muss herausfinden, was in einer bestimmten Gesellschaft das jeweils strukturierende und daher wichtigere ist und sich darauf konzentrieren und den anderen Details weniger Aufmerksamkeit schenken. Das ist für die Weltforschung aber schon wichtig, ja. Der Malinowski in seiner Zeit weist nicht darauf hin, dass es da Unterschiedliches zu beachten gilt, sondern für den ist das große Ganze eher ungewichtet, alles gleich wichtig. Und daher gewinnt man bei Malinowski auch den Eindruck, dass Mensch wie ein Roboterfeld zu forschen habe und alles und jedes irgendwie so genau wie möglich aufzunehmen hätte. Der Punkt, der bei Radcliffe Brown hier also positiv ist, kontrastiert zugleich zu Malinowski. Es geht um Gewichtungen innerhalb einer Gesellschaft. Allerdings ist der große Unterschied etwa zum Begriff von Struktur bei Claude Lévi-Strauss der, dass man diese Art von Struktur, so meint Radcliffe Brown, direkt empirisch beobachten kann. Die ist an der Oberfläche sichtbar, wie die Adern im Blatt, zumindest von der einen Seite her, sichtbar sind. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Lévi-Strauss, wie Sie sich erinnern können. Geht Lévi-Strauss davon aus, dass geologische Metapher die entscheidenden Strukturen tief unter der Oberfläche ruhen und daher erst mühsam aus der Empirie heraus erschlossen und deduziert werden müssen, aber nicht einfach vor Ort beobachtbar sind. Radcliffe Brown hat daher vor allem also dann nach dem Ende der Karriere von Malinowski in England und nachdem Malinowski sich als Vortragsreisender vor allem betätigte und Radcliffe Brown sich intensiv in Großbritannien niederließ, immer deutlicher sich abgegrenzt vom einfachen Funktionalismus des Bronislaw Malinowski und gegenüber seinen Schülern zumindest darauf verwiesen, dass er ein Strukturalfunktionalist ist. Und die britische Nachfolge von Radcliffe Brown betont das auch sehr stark. Structural Functionalismus, Strukturalfunktionalismus gibt es auch in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft als Begriff, der sich ableitet aus diesem Ansatz des Radcliffe Brown. Ich meine, dass das manchmal auch ein bisschen zu stark betont wird, wenn die eigentlichen Strukturalisten und Spätstrukturalisten, die sind schon eher für meinen Geschmack bei Lévi-Strauss anzusiedeln. Aber dennoch, hier gibt es einen wichtigen Ansatz, der über Malinowski von Anfang an hinausgeht. Zu erwähnen ist eben als zweites wichtiges Theorem, theoretisches Element positiver Art bei Radcliffe Brown, was ich schon einmal kurz erwähnt habe, nämlich dass er von anarchistischen Denkern beeinflusst ist und von daher fragt, können die Menschen auch ohne Herrschaft leben? Und was ist die offenkundigste Form von Herrschaft, mit der Mensch heute konfrontiert ist? Das ist der Staat. Daher auch seine Frage, gibt es Gesellschaften ohne Staat und wie funktionieren die? Das ist der Punkt, wo ihn dann Dürkheim eben auch intensiv beeinflusst, indem Dürkheim ihm eine Antwort auf diese Frage liefert. Nämlich, in Gesellschaften ohne Staat gibt es die sogenannte Solidarität, die sich über kollektive Glaubensvorstellungen herstellt. Und dieser Punkt bleibt da in der britischen Sozialanthropologie sehr, sehr lange. Nämlich die Auseinandersetzung mit sogenannten segmentären Gesellschaften, mit Gesellschaften, die sich in gleichwertige Segmente gliedern, also mit Gesellschaften, die zumindest unter vorkolonialen Verhältnissen staatenlos existieren, ohne dass sie sich gegenseitig in Chaos und Verderben stürzen. Da gibt es also auch eine starke, komparative, vergleichende Dimension im Werk von Radcliffe Brown, die über die einzelne monographische Feldforschung, wie sie Brandt Malinowski betont, hinausgeht und sagt, ja, wie schaut es auch anderswo aus? Und gibt es da nicht auch Gemeinsames zwischen den verschiedenen Arten von Gesellschaft? Also kurz gesagt, auch in Abgrenzung zum Evolutionismus davor, der nach den riesengroßen Gemeinsamkeiten gefragt hatte, in Form einer Langzeitentwicklung und in Abgrenzung zum Diffusionismus davor, der riesengroße Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Gesellschaften auf eine ganz andere Weise vermutet hatte, nämlich als Ausstrahlung von wenigen Zentren, die dann wellenartig, so wie man einen Stein ins Wasser wirft, ausstrahlen anderswohin und dadurch Gemeinsamkeiten entstehen lassen. Im Unterschied zu diesen beiden Vorgängertraditionen des Evolutionismus und des Diffusionismus setzt sich in Großbritannien daher diese funktionalistische oder strukturalfunktionalistische Richtung durch, mit einem eher auf Einzelstudien orientierten, einfachen Funktionalismus bei Malinowski und einem eher komparativ orientierten und eben auch kritische und herrschaftskritische Fragen stellenden strukturalen Funktionalismus bei Radcliffe Brown. Das Interessante, mit dem ich das auch abrunden will, weil es mich selber einfach sehr beeindruckt hat, ist dann, was das in der Praxis zur Folge hatte. Die beiden waren ja immer auch Konkurrenten und haben versucht, auch außerhalb Großbritanniens zu zeigen, wie wichtig ihr jeweiliger Ansatz ist. Dabei waren sie unter anderem auch in Südafrika in den 20er Jahren, unterrichtenderweise, damals noch britische Kolonie, aber bereits stark von jener Form von institutionalisiertem Rassismus geprägt, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Form des Apartheid-Regimes eben sich verselbstständigte. Und in bereits stark von Vorläufern von Apartheid geprägten spätkolonialen Südafrika der 20er Jahre unterrichten Malinowski und Radcliffe Brown zu verschiedenen Zeiten vor verschiedenen Publikum. Bei Malinowski geht das in die Richtung, dass er für mehr Autonomie für die einzelnen Sprachen Stammesgruppen eintritt. Also die Zulu sollen ihr Recht auf eigene Sprachen, ihre eigenen Schulen und so weiter haben. Er ist ganz fasziniert auch von Chaka, dem großen historischen Führer der Zulu. Wenn man sich das ansieht, hört sich das zunächst völlig selbstverständlich an in der damaligen Zeit, sowas von einem halbwegs liberalen Ethnologen zu hören, war nicht sehr aufregend, auch wenn es eine leise Kritik an der puren Ideologie des Apartheid bereits anklingen ließ. Im Nachhinein betrachtet wird einem allerdings ein bisschen unwohl dabei, weil zumindest in der Spätphase des Apartheid-Regimes hat die burische Regierung Südafrikas ja genau das getan, jeden einzelnen Sprachgruppe in ihr eigenes Bantus dann sperren und dort können sie unabhängig werden in den ärmsten Teilen des Landes. Insofern ist diese halb nationalistische Sympathie mit einzelnen Autonomien in Südafrika schon auch mit Vorsicht zu genießen, Malinowski. Während Radcliffe Brown eben in seinen Vorlesungen in Südafrika in den 20er und 30er Jahren darlegt, dass es eigentlich möglich sein sollte, quer durch alle Sprachgruppen, durch die sechs großen Sprachfamilien mit Bantu-Hintergrund, ebenso wie durch die zwei Sprachgruppen der weißen Bevölkerung, nämlich Kurisch und Englisch, hindurch eine gemeinsame, zusammengesetzte Kultur zu erarbeiten, die sich nicht darauf reduzieren lässt, dass du Xhosa und ich Zulu wären und uns danach sozusagen trennt. In der Hinsicht, also wenn man die praktisch-politischen Konsequenzen aus den Ansätzen der beiden aus einer gegenwartsbezogenen Sicht sich zu heranzieht, meine ich doch, dass Radcliffe Brown, also das visionärere und für heute auch noch immer stimmigere Theorieangebot bereitstellt gegenüber seinen viel spektakuläreren und viel medienwirksameren Konkurrenten. Damit komme ich in der letzten Viertelstunde zu drei Personen, die nicht so sehr im Mittelpunkt der Gründungsphase der britischen Sozialanthropologie stehen wie die zwei genannten, aber die trotzdem wichtig sind. Der erste ist Sir Raymond Firth, F-I-R-T-H, der erst vor einem Jahr 101-jährig gestorben ist, 1902 bis 99-jährig, bis Anfang 2002. Sir Raymond Firth ist einer der engsten jüngeren Mitarbeiter von Malinowski gewesen und hat dabei sich vor allem auch regional inspirieren lassen und den wirtschaftsethnologischen Schwerpunkt von Malinowski weitergeführt. Und deswegen, und nicht nur, weil er bis vor kurzem sozusagen der Nestor der britischen Social Anthropology war, der noch vor 4 Jahren Artikel veröffentlicht hat, und der einzige lebende Mensch war, der Malinowski noch gesehen hatte, was für manche wichtig ist. Im Übrigen ist der Neffe von Bronislaw Malinowski Amtsarzt bei der Gemeinde Wien und kann auch über seinen Onkel befragt werden, unter denjenigen, unter ihnen, die sozusagen da ein Elvis-artiges Sighting suchen. Der Raymond Firth hat einen Klassiker geschrieben auf jenem Archipel in Melanesien, den Ihnen ganz sicher auch Kollege Hermann Mückler nahelegen wird, Tikopia. Das schreibt sich T-I-K-O-P-I-A, Tikopia. Und dieser Klassiker heißt eben We the Tikopia, wir / die Tikopia von 1936, eine klassische Monographie aus der Anfangsphase der Schülergeneration der britischen Social Anthropology, in der aber schon die beiden Aspekte wichtig sind, deren wegen ich Ihnen den auch von mir durchaus geschätzten Sir Raymond doch noch nahelegen möchte. Einerseits war einer der ersten, die zum Beispiel mit seinen Nachfolgearbeiten Social Change in Tikopia 1959 das Moment des Wandels hereingebracht hat und damit gegenüber beiden, sowohl Malinowski wie auch Radcliffe Brown, einfach stärker Prozesshaftes in die britische Sozialanthropologie eingeführt hat. Und zweitens hat er nicht nur diesen wirtschaftstechnologischen Aspekt von Malinowski fortgeführt, sondern den auch in der eigenen Gesellschaft angewendet. Einige seiner späteren Arbeiten zusammen mit seinen Studenten zählen zu den ersten, die at home durchgeführt wurden, nämlich vor allem in East London. Und auch dafür, dass man also sozusagen nicht das Ferne gegenüber dem Nahen ständig gegeneinander ausspielt, hat er sich seine Verdienste erworben. Lassen wir es dabei und wenden uns den beiden in Wien geborenen und schon vorangekündigten abschließend zu. Das ist Christoph Führer-Heimendorf und Siegfried Nadel. Haben Sie zu den bisherigen noch Fragen, die ich Ihnen auf die Schnelle beantworten kann? Ja?
Ich schreibe den Mist nochmal, weil Sie den auf die Tafel anschreiben, wenn Sie studiert haben.
F-I-R-T-H. Also Raymond Firth. Christoph Führer-Heimendorf. In Wien geboren, 1909 bis 1995. Ist deswegen erstens wichtig zu erwähnen, weil er über lange Jahre der Direktor des bis heute größten sozialanthropologischen Instituts der Welt ist, nämlich der sogenannten SOAS, der School of Oriental and African Studies in London, mit der übrigens die Universität Wien auch etliche Sokrates- und Erasmus-Austauschprogramme hat und wo man tatsächlich in Bezug auf Asien und Afrika auch heute noch eine sehr gute indigene ethnografische Ausbildung erfährt. SOAS, S-O-A-S, School of Orient and African Studies, neben der London School of Economics, Department of Anthropology, wo der Malinowski tätig war, und neben Department of Anthropology, Cambridge, wo der Bradley Brown tätig war, sicher die dritte von vier, fünf besonders wichtigen Einrichtungen in unserem Fach in Großbritannien, SOAS. Für Heimelhoff ist deswegen auch heute wichtig und geschätzt in Großbritannien, weil er eine Serie von klassischen, qualitätsvollen Monographien, vor allem zu Nordindien und Zentralasien verfasst hat, inklusive Nepal. Ich habe ihn in dem Zusammenhang auch noch mit Vergnügen persönlich kennengelernt, nämlich vielleicht forschenderweise in Nepal. Und The Sherpas of Nepal ist wirklich eine lesenswerte Monographie der besten Art, zeigt auch, dass das Qualitätsstandards sind, die hier gesetzt wurden. Und als Späteinsteiger in die Sozialanthropologie Großbritanniens war für Heimeldorf sicher jemand, der sich mehr als andere bemüht hat, sie zu perfektionieren. Trotzdem muss man auch in diesem Falle die Schattenseiten sehen. Wie viele war Führer Heimeldorf, wie viele, die zu seiner Zeit im deutschsprachigen Raum tätig waren, war Führer Heimeldorf von den hier besonders aktiven Diffusionisten ganz, ganz negativ geprägt. Also er wollte mit ihnen nichts zu tun haben, mit der sogenannten Wiener Schule, der Kulturkreislehre, die zu der Zeit in Wien war, oder andere Varianten von diesem Stein-im-Wasser-Theorem. Irgendwo gab es ein, zwei Genies, und was die Menschheit erarbeitet hat, geht letztlich auf die wenigen Zentren von Genies zurück. Mit dem wollte er nichts zu tun haben. Und aus dieser Sicht noch, aus einer bestimmten antiklerikalen Kritik an dieser Wiener Schule heraus, zählt er zu jenen, die auch das eine von vielen tragischen Zeiten des Nationalsozialismus, die sich verführen ließen von modernistischen, technikorientierten, sachlichen und antiklerikalen Seite des Nationalsozialismus, die er in seiner Zeit ja für viele zu haben schien. Glücklicherweise für ihn war er mit einer Engländerin verheiratet, die ihm schon frühzeitig sagte, du, da gibt es auch so einen Österreicher in London, der liest ziemlich gute Sachen, hörte frühzeitig auf Gastaufenthalten in London Malinowski-Vorlesungen, wurde davon eben auch so beeinflusst, dass er, als die Deutschen in Österreich einmarschierten, sich dachte, na, ganz so freut man das doch nicht, obwohl er gerade einen Riesenerfolg gelandet hatte mit dem nackten Nager. Und ging auf Feldforschung nach Indien mit seiner Frau, dann brach der Krieg aus und er wurde, wie Malinowski im Ersten Weltkrieg, nun auch er im Zweiten Weltkrieg interniert als Kriegsgegner und im Übrigen langjähriges, auch illegales NSDAP-Mitglied. Darf Sie auf die allererste Diplomarbeit, die ich jemals an diesem Institut hier betreut habe, hinweisen, Peter Lenemeyers Diplomarbeit ist inzwischen ein Klassiker geworden, gegen manchen Widerstand von institutioneller Seite. Hat Lenemeyer gegenüber die Völkerkunde am Museum und am Institut in Wien von 1938 bis 1945 eine Diplomarbeit geschrieben und im Zuge dieser Arbeit auch mit dem schon sehr alten Führer Heimeldorf in London gesprochen, der das immerhin anständigerweise alles dargelegt hat und nicht bestritten hat, dass er damals derartige Tendenzen hatte. Danach also sein großer Einstieg über intensive in der Internierung geleistete Feldforschungen in die British Social Anthropology, eine gewisse Läuterung kann man wohl sagen, er ist ein sehr feiner Herr gewesen, den ich, wie gesagt, auch persönlich durchaus geschätzt habe, zwei Nachrufe auf ihn verfasst habe. Also man kann mir nicht nachsagen, dass ich da nur einseitig, ich weiß nicht, irgendwelche düsteren Kapitel in der Vergangenheit aufstöbere. Wo viel Licht ist, ist viel Schatten und umgekehrt. Siegfried Nadell ist der zweite, den ich doch ein bisschen positiver unterstreichen möchte als Führer Heimendorf. Nicht nur deswegen, weil er weniger bekannt ist, sondern vor allem deswegen, weil er unverdienterweise weniger bekannt ist als Führer Heimendorf. Nado, oder wie er eben in Großbritannien genannt wird, Nadell, war von seiner Ausbildung her Musikwissenschaftler und Komponist und Dirigent, ging relativ früh nach Großbritannien, wo er seine gesamte akademische, ethnologische Laufbahn auch verbracht, im Unterschied zu Heimendorf, der eben doch mehrere Jahre in Wien Assistent war und auch Träger des großen Ehrenpreises der Republik Österreich ist oder war, was Nadell alles nicht beschieden wurde. Er hat eine ganz ausgezeichnete klassische Studie über ein westafrikanisches Königreich verfasst, A Black Byzantium für Westafrika, auch wenn das meine Afrika-Kollegen am Institut nicht unbedingt so sehen mögen, meine ich wirklich ein klassisches Werk, das schon von seinem Anspruch her zeigt, dass es auch in den sogenannten schriftlosen Kulturen hervorragende Kulturleistungen komplexester Art gab, wie der Titel suggeriert. Die Dissertation von der Kollegin Jana Salat setzt sich übrigens sehr ausführlich mit seiner Person auseinander. Methodisch, vor allem im posthum veröffentlichten The Foundations of Social Anthropology, setzt er als erster etwas fort, das wir bei Radcliffe Brown schon vorfinden. Sozusagen der zweite wichtige methodische Aspekt neben der ethnologischen Feldforschung bei einzelnen Gruppen ist eben jener, der von Radcliffe Brown herkommt und der sich bei Siegfried Nadell fortsetzt. Und das ist der interkulturelle Vergleich. Diesen Punkt hat er sowohl in der Foundations of Social Anthropology 1951 wie auch in vielen anderen seiner Schriften herausgearbeitet, dass es letztlich über die genaue, präzise Einzelstudie hinaus noch etwas Zweites gibt, was die Ethnologen methodisch können, was sie auch auszeichnet gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen in Sozialwissenschaften. Das ist der große Zusammenhang, das Vergleichen von vielen Kulturen im Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Für heute schönen Dank.